Glück auf zum Grubenhelden-Podcast, mein Kumpel und ich. Mein Name ist Matthias Bohm und ich bin Gründer des Modelabels Grubenhelden. Wir erzählen mit Klamotte die Geschichte des Bergbaus, die Geschichte meiner Heimat des Ruhrgebiets und tragen diese raus in die Welt. Alles, was wir bei Grubenhelden machen, beruht auf dem Vermächtnis des deutschen Steinkohlenbergbaus. Ohne die harte Arbeit von hunderttausenden Bergleuten gäbe es unsere Klamotte nicht. Den Kumpels gehört unser ganzer Respekt, darum wollen wir sie in diesem Podcast zu Wort kommen lassen. Mein Kumpel und ich fördert unglaubliche Geschichten aus 1000 Metern Tiefe direkt in dein Ohr. Viel Spaß und Glück auf!
Folge 10 von Mein Kumpel und ich ist die erste von einigen Sonderfolgen dieses Formats. Grubenhelden-Gründer Matthias sucht darin das Gespräch mit Menschen, die den Steinkohlenbergbau und die Region nicht nur unter, sondern auch über Tage entscheidend geprägt haben. Erster Gesprächsgast ist Professor Dr. Hans-Peter Noll. Als Geschäftsführer der RAG Montan Immobilien GmbH und später Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zollverein entwickelte er viele ehemalige Bergwerkstandorte zu Orten mit neuer, entscheidender Bedeutung. Unter anderem das UNESCO-Welterbe Zollverein. Wie das gelang und warum der Bergbau immer Teil seines Lebens war, das erzählt uns Professor Dr. Noll in der allerersten Sonderfolge Mein Kumpel und ich. Um keine weitere Folge zu verpassen, abonniere am besten den Kanal. Ganz viel Spaß mit dem Interview.
Ich durfte am Wandel meiner Heimat mitwirken. Ich durfte Standorte mit meinen Mitarbeitern entwickeln, wo Vater, Onkel, Opa unter Tage gearbeitet haben. Ich bin an der Erdoberfläche geblieben als Geograf und durfte die Wunden in der Stadt, die da ja dann entstanden sind durch die Stilllegung, heilen. Und so schauen dann viele andere hier auf diese Region bis heute und sagen, wie habt ihr das gemacht?
Hans-Peter, schön, dass wir hier in vertrauter Runde, also du noch mehr vertraut als ich hier, quasi dein zweites Zuhause hier zusammenkommen.
So kann man das sagen.
Freue mich auf ein cooles Gespräch mit dir in der ersten Sonderfolge von Mein Kumpel und ich. Du bist mein erster Gast.
Freue ich mich sehr.
Und ich freue mich ganz besonders, weil du mich die letzten Jahre und Grubenhelden die letzten Jahre ja eng begleitet hast. Jetzt ein bisschen mehr noch den Leuten von deiner Lebensgeschichte zu erzählen, beziehungsweise du erzählst und ich stelle Fragen.
Sehr gerne.
Freue mich auf ein schönes Gespräch mit dir.
Ich freue mich auch und schön, dass du heute gekommen bist und dein Interesse daran zeigst. Ich meine, wir kennen uns seit 2016, glaube ich. Ne? Also vom Anfang an.
Ist so?
Du bist euren Grubenhelden.
13.01.59.
Genau.
Datteln.
Genau.
Größter Kanalknotenpunkt der Welt, habe ich gelernt.
So ist das.
Was ist da passiert?
Da bin ich geboren, in der Kinderklinik. Mein Vater hat damals auf dem Bergwerk Emscher-Lippe gearbeitet. Und da kam am 13. Januar, es lag viel Schnee, da meine Eltern mir erzählt, bin ich tatsächlich in der Datteler Kinderklinik geboren worden.
Und dann relativ schnell rüber gemacht, habe ich gehört.
Ja, ne? Wir sind immer mit dem Arbeitsplatz meines Vaters gewandert. Der ist nämlich dann nach Bochum. Aber wir sind nach Herne gezogen, aber der hat dann zunächst auf Konstantin der Große gearbeitet, von dort aus nach Hannibal, jeweils immer stillgelegt auch, und dann nach Mont-Cenis, von Mont-Cenis nach General Blumenthal. Also mit dem Bergbau und der Stilllegung des Bergbaus sozusagen hat sich die Familie auch ausgerichtet.
Also Bergmannskind.
Vater, Onkel, Opa, alle waren im Bergbau. Der eine war im Bergamt, der andere war Chefmarktschreiter der Hibernia. Mein Vater war nachher Fahrsteiger und dann Obersteiger. Also wirklich geprägt und das hat auch ausgestrahlt damals, das war klar, ist Familientradition. Auch wenn das ein oder andere Bergwerk stillgelegt wurde, ich sollte auch Bergbau studieren, das war klar.
Und dann hat der kleine Hans-Peter gesagt, so, jetzt werde ich auch Bergmann.
Genau, da war ich rute in mir, ich fand das unheimlich spannend, unheimlich interessant. Ich hatte mit 14 Jahren, hatte mein Vater mich auf Konstantin der Große mit nach Untertage geschmult.
So früh durfte man schon? So,
nein, durfte man nicht. Okay. Aber sind alle nicht mehr, leben nicht mehr, die das jetzt. Okay. Von daher kann ich das hier so frank und frei sagen. Er hat mich mit runtergenommen. Das war freitags, nachmittags auf einer Schicht. Das war eine Reparaturschicht. Und von daher bin ich mit runtergekommen. War unheimlich spannend. Bin durch die Strecke gegangen und dann ging es plötzlich rechts, war so ein kleines dunkles Loch. Und sagte, da gehen wir jetzt rein, ist der Streb. Da habe ich dann gesagt, ich gehe da nicht mit rein. Hatte mein Vater jemand da aus dem Streb rausgeholt, die haben auf mich aufgepasst, der war ganz schwarz, das war schon alles, jetzt wurde es langsam wirklich dramatisch für mich so. Der Freund meines Vaters, der ihn mitbegleitet, die beiden sind dann da reingegangen in dieses Loch, ich konnte das gar nicht glauben. Ja, und kam danach auch wieder raus. Und das war meine erste Grubenfahrt. Und die hat mich so begeistert und so geprägt und so beeindruckt, dass es klar war, der Junge studiert auch Bergbau. Hatte den.
War das dir klar oder dein Papa klar?
Nee, der Familie insgesamt.
Okay.
Aber ich hatte das auch verinnerlicht, weil es einen guten Nebeneffekt hatte. Auf Bergbau gab es keinen Numerus Clausus. Und so richtig gut war ich in der Schule damals nicht. Also ich habe Abiturschnitt, da haben wir 2,3, 2,4 gemacht, aber ganz entspannt, weil ich gesagt habe, ich studiere jetzt ja Bergbau. Und dann habe ich nach dem Abitur die sogenannte bergbaubeflissene Zeit angefangen. Das ist sozusagen ein Praktikum, was man durch verschiedene Bergbaugesellschaften machen muss, und bevor es dann zum Studium geht. Ich hatte einen Studienplatz schon in Clausthal-Zellerfeld mit einem Freund, der auch Bergbau studieren wollte, hat mir eine gemeinsame Wohnung angemietet schon. Und ich weiß das noch wie heute. Der letzte Teil des Praktikums der bergbaubeflissenen Zeit war bei Kali und Salz. Wir waren Kali-Schacht in der Hildesheimer Börde. Siegfried Giesen hieß der Schacht. Da war ich, das war dieser wahnsinnige Winter, da bin ich eingeschneit auch und bin viel ins Nachdenken gekommen. Und ich habe immer irgendwann dann gesagt, Menschenskinder, egal wo du auftauchst unter Tage, alle sagen, ach, du bist ja der Sohn von Helmut Noll oder Sohn von dem und dem. Und da habe ich gesagt, eigentlich willst du was Eigenes machen. Und das reifte so mir. Man könnte auch sagen, es gärte und gärte. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich glaube, ich will kein Bergbau studieren. Und ich dachte, Mensch, wie machst du das jetzt? Vater Bergmanns Ecke, alle Bergbautraditionen, deswegen wird eine schwierige Geschichte.
Lange herumgedruckst quasi.
Ja, und dann habe ich gedacht, muss sofort die Lösung mitliefern, was ich mache. Und dann erinnerte ich mich eben an mein Abitur. Ich hatte Leistungskurs Erdkunde. Und habe gesagt, Mensch, hat dir immer gut gefallen, da war es auch gut. Ich studiere Geografie. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Papa, ich muss mal eben kurz was besprechen. Ich sage, ich habe mir überlegt, ich möchte kein Bergbau studieren.
Direkt enterbt.
Um Gottes Willen, der Junge will kein Bergbau studieren. Was willst du denn machen? Hatte ich mir ja überlegt. Ich will Geografie studieren. Um Gottes Willen, der Junge will Erdkunde studieren. Also das war, ich sag mal, Opa hat wochenlang mit mir nicht gesprochen. Mein Vater war auch sauer. Und aus der Rückschau so richtig begeistert waren sie eigentlich erst später, als ich dann tatsächlich zur Ruhrkohle kam, der damaligen. Und also das haben sie mir lange nicht verziehen. Aber ich war glücklich und zufrieden, hatte mein Geografie, mein Erdkundestudium, und es hat mich wirklich mitgerissen und war wirklich begeistert. Ja, und so konnte ich so einen kleinen Schritt aus der Bergbautradition des Hauses raus. Und ich habe es bis heute auch nicht bereut.
Dann wurde aus Hans-Peter Noll Professor.
Nee, er ist Doktor.
Er ist der Doktor, dann der Professor. Doktor.
Und ich hatte eine Stelle an der Uni in Bochum als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und nach der Promotion, und jetzt schließt sich plötzlich der Kreis, nur an der Erdoberfläche. Der Bergbaumann ist ja unter Tage und der Geograf bleibt an der Oberfläche. Aber der Bergbau hinterlässt an der Oberfläche auch Spuren, wenn er unten arbeitet. Und das war damals die Zeit der Nordwanderung in den Lipperaum, in den Halterner Raum, in den Asen. Und ich hatte die Frage, was für eine Diplomarbeit schreibe ich, welches Thema? Und ich habe mich dann mit der Nordwanderung des Bergbaus und zukünftigen Auswirkungen von Bergsenkungen, die in dem Raum dort kommen, mit Wirkung auf Ökologie, auf Landwirtschaft und die Wasserwirtschaft, auf die Lippe dort und dergleichen. So, und zwar habe ich diese Arbeit beim Bergbau geschrieben, bei der Bergbau AG Lippe in Herne. Und habe so eigentlich dann wieder tatsächlich zum Bergbau scheinbar zurückgefunden. Habe dann diese Diplomarbeit, wo es um die möglichen Auswirkungen ging, wo ich dann gesagt habe, da gibt es Vernässung, da gibt es Überflutungen, da muss man zukünftig die Ackerflächen drainieren und dergleichen. Also sehr schön erarbeitet. Die Arbeit kam sehr gut an, auch beim Bergbau. Und man gab dann der Uni Bochum im Geografischen Institut einen Drittmittelforschungsauftrag mit Lösungsvorschlägen, wo ich dann darüber promoviert habe. Nämlich die Frage, wenn es Vernässungen gibt in der Lippeaue, warum macht man daraus nicht Sekundärbiotope? Weil damals, ich hatte das mit untersucht in meiner Diplomarbeit, 70% der Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete im südlichen und mittleren Ruhrgebiet waren ehemalige Bergsenkungsgebiete. So, und habe dann die Arbeit entsprechend auch zur Zufriedenheit des Bergbaus mit den Auswirkungen, mit den Ergebnissen im Grunde erarbeitet. Und
schon war der Vater wieder glücklich.
Der Vater war glücklich und jetzt fängt er doch beim Bergbau an. Ja. Es war aber die Zeit des Wirtschaftsministers Bangemann. Und ich weiß noch, ich hatte wirklich fest damit gerechnet, jetzt fängst du beim Bergbau an, es geht. Und sitze ich abends vorm Fernsehen, sehe die Tagesschau. Und dann erzählte der Bundeswirtschaftsminister Bangemann, wir müssen den Bergbau weiter runterfahren. Da habe ich gedacht, ich kriegte dann tatsächlich eine Woche später auch einen Anruf, wo ich davon noch ausgegangen bin, jetzt kann ich meinen Vertrag unterschreiben. Bin ich damals zu Herrn Palm, dem damaligen Chefmarktscheider der Bergbauer Lippe, gegangen. Ich war schon immer mit bei Besprechungen mal dabei und bin fest davon ausgegangen, jetzt kommt der Arbeitsvertrag. Komme ich da an, da sagt der Herr Noll, wir meinen Sie nicht persönlich, aber wir können Sie nicht einstellen. Ich denke, das kann nicht wahr sein.
Und zum Vater hin, Vater, ich mache doch nichts mehr.
So weit war es noch nicht, weil auch da hatte der Herr Palm sich eine Lösung überlegt.
Okay.
War nicht nur die böse Nachricht, sondern er sagt, Herr Noll, machen Sie Folgendes. Wir werden Personal abbauen müssen, wir werden ganz viel rausgeben müssen, machen Sie selbstständig. Okay. Überlegen Sie sich das und machen Sie selbstständig. Und dann muss ich gestehen, da bin ich dann nach Hause gegangen. Und gesagt, mein Gott, so ein Mist. War ich eine Woche krank und dann habe ich mir einen Termin geben lassen und habe gesagt, wir machen das. Ich habe ganz klassisch im Keller angefangen. Damals noch IBM-PC, so ein Riesending.
Erste Generation,
so ist das. Und habe mich dann selbstständig gemacht. Bergbau, Fragestellung, Haldenplanung, naturnahe Gewässerausbau. Habe dann erweitert um Altlastuntersuchungen. Also das Büro ist schnell gewachsen. Die Leute beim Bergbau hatten Wort gehalten. Ich habe viele Aufträge bekommen. Und habe dann mir auch andere Emscher Genossenschaft, Lippe-Verband, Aufträge bekommen von einzelnen Kommunen. Also das Büro lief fantastisch. Und nach 3 Jahren hatte ich 7 Leute und hatte mir überlegt, ja, guter Handwerker ist ein schlechter Kaufmann, jetzt wird es gefährlich für Haus und Hof sozusagen. Also ich gründe eine GmbH. Und justament in dieser Phase hatte ich einen großen Auftrag von der damaligen Immobiliengesellschaft des Bergbaus. Nämlich, es war die Zeit von Altlasten. Noll, wir geben den Auftrag, mach ein Altstandortkataster von stillgelegten Bergbauflächen. Also was war dort in der Geschichte? Gibt es Altlastenverdacht und dergleichen? Und dann habe ich für 42 Standorte tatsächlich dieses Altlastenkataster, den Altstandortkataster für die RAG aufgebaut.
Wurden nicht weniger,
genau. So, und als nachdem dieser, das war ein Riesenauftrag, und wie gesagt, da überlegte ich, machst du eine GmbH aus, was machst du? Dann bekam ich einen Anruf von meinem großen Auftraggeber, Herr Rawert, was Chefmarktscheider damals und Chef der Immobilien. Und er sagte, Noll, kommen Sie mal vorbei. Ich denke, jetzt gibt es vielleicht einen Anschlussauftrag, was auch immer. Er überraschte mich und sagte, Noll, pass auf, der Auftrag ist abgelaufen. Wir sind soweit fertig. Jetzt wollen wir diese Standorte, die wir bisher immer ans Land verkauft haben, an den Grundstücksfonds, die wollen wir selbst entwickeln. Du weißt genau, wie die Standorte aussehen. Wir haben eine Gesellschaft gegründet, die Immobiliengesellschaft. Wir wollen, dass du anfängst. Da habe ich gesagt, mein Gott, aber ich bin selbstständig und damit für einen Konzern verdorben. Nein, genau das wollen wir, Freigeist, und mach das. Und dann habe ich mir das auch wieder eine Woche überlegt.
Aber bist nicht krank geworden
diesmal? Bin nicht diesmal krank geworden, weil ich hatte jetzt eine Option. Ja. Das Büro lief und ich bekam eine zweite, nämlich in den Konzern zu kommen. Und ich habe dann Ja gesagt und hat gesagt, genau das wollen wir, Noll. Das war die Zeit der IBA, Internationalen Bauschulung über Emscher. Du wirst der IBA-Beauftragte der RAG. Du fängst mit den Immobilien an, die zu entwickeln, eben nicht mehr nur in den Grundstücksfonds zu verkaufen. Die wollen wir selbst was rausmachen. Wer als der Bergbaubetreiber kennt die Flächen besser und komm rüber. Dann habe ich mein Büro an einen Mitarbeiter übergeben. Es ist damals niemals arbeitslos geworden. Und das Büro gibt es heute noch. Und ich bin dabei komplett raus. Und bin dann tatsächlich bei der Immobiliengesellschaft der Ruhrkohle AG angefangen. Als erster Geograf im Konzern. Und mein Vater war glücklich und zufrieden. Der Junge ist wieder zurück beim Bergbau. Wobei das so richtig eigentlich, habe ich nachher für mich so erlebt, zu meinem 50. Geburtstag hat der Konzern meinen Geburtstag ausgestattet. Und da waren ziemlich viele Leute. Der Minister hat gesprochen und. Ich glaube, da haben meine Eltern zum ersten Mal für sich so gedacht, Mensch, was der Junge so macht, das haben wir gar nicht richtig mitgekriegt. Habe ich, glaube ich, so.
Also ja, der Tage schon, hat man von Übertage auch nicht so viel mitgekriegt. Nee, so, ne?
Nein, das ist so. Und
da warst du ein paar Jahre.
Da war ich dann, habe tatsächlich eine ganze Reihe an Erfahrungen sammeln dürfen im Immobilienbereich dort. Ich war dort, wie gesagt, der erste Geograf im Konzern. Und dann hatte man die Idee, es war die Zeit der IBA, eine Gesellschaft zu gründen. Und ich sollte dort der erste Mitarbeiter, der erste Geschäftsführer werden dieser Gesellschaft. Das hat auch alles geklappt. Ich habe mich darauf eingelassen. Wie gesagt, die Immobilien, die Standorte zu entwickeln, das sind spannende Lagen, da kann man was draus machen. Ich baue das auf. War der jüngste Geschäftsführer im RAG-Konzern, damals als Geograf.
Wie alt warst du dann?
War ich 32. Also war schon
sehr jung in der Position.
So, und jetzt kommt es aber. Ich bin knapp ein Jahr dabei bei dieser Gesellschaft. Es war die Montan Grundstücksentwicklungsgesellschaft, so hieß die Gesellschaft. Kriegte ich kurz vor Weihnachten einen Anruf von meinem Aufsichtsratsvorsitzenden, das war Dr. Beermann, Vorstand bei der RAG. Sagte, Herr Noll, wenn Sie jemals in Ihrem Leben nochmal gefragt werden wollen, sagen Sie jetzt nicht nein. Da habe ich mir eingemerkt. Was kommt jetzt? Er sagt, pass auf, wir haben als RAG gemeinsam mit anderen Akteuren, dem Grundstücksfonds der Landesentwicklungsgesellschaft, der Harpen AG, der Höschkrupp Immobilien AG, den Städten Dortmund, Kreis Unna, Aalen und Hamm, eine Gesellschaft gegründet, die Entwicklungsagentur Östliches Ruhrgebiet. Das hörte sich so kurz vor Moskau an. Und war die Zeit der regionalisierten Wirtschafts- und Strukturpolitik. Und wir haben keinen Geschäftsführer gefunden und wir sind auf Sie gekommen. Fangen Sie bitte an. Aber ich gesagt, Herr Beermann, erlauben Sie mir, ich muss wenigstens mal einmal
eine Woche Frau wieder
sprechen. Eine Woche. Es war wieder eine Woche. Und mit meiner Frau gesprochen, dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. Bin im Januar, am 2. Januar, habe ich dann in Berchtesgaden gesessen. War übrigens der Wahlkreis von Klaus Matthiesen, der damals der Umweltminister war und viel mit dem Bergbau dort auch zu tun hat, weil die Nordwanderung des Bergbaus mit Kappenberg und das war eine heiße Zeit. Ja, und dann habe ich dort bei der Entwicklungsagentur Östliches Ruhrgebiet in Berchtesgaden angefangen und durfte
Weltstadt, durfte
dort regionalisierte Wirtschaftspolitik machen, die Entwicklung regional bedeutsamer Gewerbeflächen, und das waren eben Bergbauflächen. Minister Achenbach war gerade stillgelegt worden. Ja, und so saß ich dann in Berchtesgaden. Das habe ich 7 Jahre gemacht und 1992 kriegte ich dann einen Anruf, wiederum von der RAG, vom Konzern Herr Noll. Die Zeit der Entwicklungsagentur haben Sie gut überstanden, haben Sie gut gemacht. Wir brauchen Sie wieder. Der damalige Geschäftsführer bei dem RAG Immobilien hört auf. Kommen Sie in den Konzern zurück. Wir wollen Sie dort als Geschäftsführer.
So habe ich ans Telefon gegangen anscheinend. Ne?
Ja, man muss aufpassen, wenn das Telefon klingelt. Das habe ich gelernt. Ja, auf jeden Fall war ich dann am April, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube 92 war es, 96, 97 sowas, bin ich dann 97 Geschäftsführer der RAG Immobilien geworden, der Montan Grundstücksgesellschaft, wie sie damals noch hieß, nachher die Immobiliengesellschaft. Ja, und durfte dort weiter Strukturwandel betreiben. Und das ist eigentlich etwas, was, wenn ich das aus heutiger Zeit so zurückschaue, mich wirklich mein Leben lang begleitet hat. Erstens die Tätigkeit im Ruhrgebiet. Ich durfte am Wandel meiner Heimat mitwirken. Ich durfte Standorte mit meinen Mitarbeitern entwickeln, wo Vater, Onkel, Opa unter Tage gearbeitet haben. Ich bin an der Erdoberfläche geblieben als Geograf und durfte die Wunden in der Stadt, die da ja dann entstanden sind durch die Stilllegung, heilen. Und mit vielen anderen Partnern in Kommunen, Politik, Gewerkschaften, Kirchen gemeinsam Strukturwandel betreiben. Das Positives. Das, muss ich sagen, hat mich wirklich lange geprägt und hat mich dann auch, habe seit 1989 einen Lehrauftrag bei den Geografen in Bochum an der Universität, 2001 die Professur bekommen zum Thema Wandel, so dass ich wirklich sagen kann, das unternehmerische Tun im Konzern, Wandel von Flächen, das Wissenschaftliche darauf schauen, wie geht das, was lernt man daraus und wie geht man damit um, wie machen das andere, hat das Thema Wandel, Transformation eigentlich mein gesamtes Leben geprägt. Ich bin selbst ein Beispiel in der Familie für Strukturwandel, vom Bergbau zur Geografie. Also du merkst, ich ruhe in mir und bin überglücklich und zufrieden.
Du hast gerade von Heimat gesprochen. Finde ich ein starkes Wort und sagst, das Ruhrgebiet ist deine Heimat. Und, wie empfindest du das Ruhrgebiet? Was ist Heimat für dich im Ruhrgebiet?
Also das geht eigentlich los bei den Fördertürmen. Das hört jetzt, soll nicht Bergbausozialromantik sein. Also das hat erstmal zunächst mal was wirklich, wir haben in Herne-Soding gelebt. Und ich weiß, meine Großeltern lebten in Dortmund. Wir sind über Castrop-Rauxel nach Dortmund gefahren. Da lief das Bergwerk Erin noch mit der Kuckerei, die direkt an der Zechenmauer stand. Und wenn ich heute da vorbeifahre, ist lange, lange her, und ich sehe diesen Ort noch, dann kriege ich diesen Benzolgeruch, den habe ich nur in der Nase. Also das macht ein Stück Heimat aus. Ich habe als Kind viel auf meinem Schulweg immer an der Köttelbecke vorbeigefahren. Die stank. Da ist ein Schulkollege von mir mal reingefallen. Das ist Heimat, die Köttelbecke, die da
also war. Also jeder Ruhrgebietler kennt die Köttelbecke. Für Leute, die die Köttelbecke nicht kennen, ist das quasi der Abwasserkanal.
Der zur Emscher führte und ganz genau. Und der eben kein sauberes Wasser mehr hat. Das war das Ostbachtal mit dem Ostbach. Heute wieder renaturiert.
Wollte ich gerade sagen.
Emscher Genossenschaft. Aber damals nicht. Und da fiel der Schulkollege rein. Dieses Bild habe ich, und das habe ich noch in der Nase und noch vor Augen. Und das ist der zweite Teil der Heimat. Der dritte Teil, der Wandel, das, wie sich die Region eigentlich gewandelt hat und dass er eigentlich ein Schmelztiegel dieses Ruhrgebiet ist. Und ich leide bis heute darunter, an dieser Vielgliedrigkeit, der Zerkleinerung. Diese Region hat die PS, die sie eigentlich hat, das Potenzial noch nicht ausreichend gehoben, nach meiner Einschätzung. Und ich finde diese Region einfach unglaublich spannend. Könnte ich stundenlang erzählen, was wir auch gleich noch machen, aber.
Längste Podcast-Überfolge heute. Ja. So. Du hast gerade gesagt, du hast den Strukturwandel in der Region mehr als mitgeprägt. Ne? Also jetzt für alle Zuhörer, du hast gerade ein bisschen angeschnitten, aber ich glaube schon, dass du einen großen Teil dazu beigetragen hast, dass der Strukturwandel in der Region auch da ist, wo er heutzutage ist. Ja?
Also ich durfte dort mit meinen Mitarbeitern mitwirken und nur mal eine Zahl. Ich habe mal recherchiert, wir haben in Summe in der Zeit 80 ehemalige Bergbaustandorte im Saarland und hier im Ruhrgebiet, und das sind die meisten eben im Ruhrgebiet, hier stilllegen müssen vom Betrieb her, aber dann darauf neues Leben schaffen. Und mich sehr intensiv mit dem Thema befasst war, hatte die große Ehre 2005 als Anekdote den chinesischen Staatspräsidenten Hu Jintao durchs Ruhrgebiet zu führen. Er war auf Deutschland-Tour und ich durfte über das Thema Strukturwandel berichten, vorstellen und habe dann mit in der Kolonne gesessen, 30 Autos, über uns drei Hubschrauber, rasten wir durch Dortmund Richtung Düsseldorf mit 100 Stundenkilometer. Also es war ein unglaubliches Erlebnis. Und es hat auch meinen Blick nochmal auf das, was diese Region und wir alle hier geschaffen haben und noch schaffen, nämlich mit der Wandlungskompetenz, die diese Region hat, und hat nochmal meinen Blick geschärft. Was war das Thema von Hu Jintao, von den Chinesen?
Zu gucken, wie wir das hier gemacht haben.
Die Frage, wie wir es gemacht haben. Aber jetzt kommt das Interessante. Nicht mit den Flächen, sondern, sagt der Noll, wie habt ihr das geschafft, dass 1956 knapp 560.000 Beschäftigte im Steinkohlenbergbau, heute, damals 2005, 24.000 Beschäftigte, diesen Abbau ohne Revolution? Und dann habe ich gesagt, Mensch, der hat eigentlich recht. Und dann habe ich mir alte Protokolle rausholt aus dem Deutschen Bundestag, der damals noch in Bonn war. Da gibt es eine legendäre Rede von Helmut Schmidt. War gerade wieder die Phase von Stilllegung, Graf Bismarck in Gelsenkirchen und anderen. Und da sagte dann Helmut Schmidt in der Bundestagsrede, wenn die Ruhr brennt, wird das Wasser im Rhein nicht reichen, das zu löschen. Das heißt, man hatte wirklich Angst und Sorge, hier entsteht Unruhe, hier entsteht etwas, was dazu geführt hat, dass sich die Akteure, Kirchen, Gewerkschaften, Unternehmen, Politik, Verwaltung, sich zusammengetan haben, sagen, wir müssen diesen Wandel, diesen Strukturwandel begleiten, dürfen keine Brüche entstehen lassen, um das sozial aufzufedern. Und es darf kein Bergmann ins Bergfreie fahren. Das war damals die Entstehungsmann. Und da ist mir nochmal deutlich geworden, diese Region hat eine unglaubliche Wandlungskompetenz. und Wandel, Schrumpfen von Industrieregionen findet weltweit statt. Ist immer nur eine Frage der Zeit. Und so schauen dann viele andere hier auf diese Region bis heute, sagen, wie habt ihr das gemacht? Und das hat eben, da muss ich sagen, bei mir das tolle Gefühl dann auch hinterlassen, dass ich ein Stück mit meinen Mitarbeitern, mit den Unternehmen an diesem Wandel mitgestalten durfte.
Ja, ich finde, ein Stück ist...
Was übrigens, was die Grubenwelt angeht, weil du da ja auch immer der Kumpel und den Zusammenhalt so sagst, es geht ja auch um die Werte der Bergleute. Und das habe ich hier kennengelernt. Und das ist einer der Erfolgsfaktoren für Wandel, das Zusammenhalten, das Zusammenspiel. Wenn die beteiligten Akteure nicht gemeinsam sich auf den Weg begeben, sich darüber zerstreiten, wird das kein Erfolg.
Sie unter Tage, ne?
Sie unter Tage. Man muss sich auf den anderen verlassen können, vertrauen können und gemeinsam die Herausforderung des Wandels annehmen.
Sonst können wir keine tolle Kohle fördern. Oder hätten wir das nicht so? Dann warst du jahrelang Geschäftsführer bei der RACMI, Montan Immobilien. Und dann sitzen wir hier, für mich, auf einer der schönsten Zechen von der ganzen Welt, der Zeche Zollverein, wo du die letzten Jahre Vorstand vorgestanden hast quasi. Wie kam es dazu?
Also ich bin ja dann, wie gesagt, 27 Jahre in Summe bei der RAG gewesen und auch in die Jahre gekommen und mein berufliches Ausscheiden kam immer näher. Und in der Phase hat mein damaliger Gesellschafter, die RAG, ja auch so gesagt, Mensch, wo wollen wir eigentlich mit den Immobilien hin? Und ich spürte, na so, ich bin jemand, der aufbauen will, der etwas gestalten will. Und für meinen Gesellschafter waren Flächen, was ich auch verstehe, Risiken. Und er hat gesagt, davon müssen wir weg. Und unser Kerngeschäft ist der Bergbau und die Hinterlassenschaften des Bergbaus und nicht die Immobilien. Dann spürte ich eben so richtig Erfolge, sagen wir mal, wirst du dort nicht mehr haben können. Und in der Phase kam Werner Müller, der mich mein berufliches Leben viel begleitet hat und mal auch mal gefördert hat, aber auch mal beschützt hat.
Ja, auch für diese Region hier prägend war.
So,
ne?
Ist das,
muss man ja schon deutlich sagen.
Ja. Er war hier Stiftungsratsvorsitzender bei der Stiftung Zollverein. Also Noll, der jetzige Vorstand bei der Stiftung Zollverein hört auf, geht in Ruhestand. Und hast du nicht Lust?
Ich bin schon wieder ans Telefon gegangen.
Ja, genau. Also man muss aufpassen. Und habe ich dann überlegt, habe ich gesagt, Menschenskinder, das könnte was werden. Das war 2016 die Überlegung. Und meine Frau sagte, mach das, brauchst du mehr ins Saarland fahren, hast du viel weniger zu tun. Und ich hatte bei der RAG Montan Immobilien drüben fast 400 Mitarbeiter im Saarland und hier. Und um Gottes Willen, das wird hier als Stiftung, Kunst, Kultur, wird alles ruhiger. Ich habe dann Ja gesagt.
Schon wieder.
Wenn ich heute mit meiner Frau spreche, dass wir das gewusst hätten. Kultur, nur am Wochenende, Politik und überhaupt was alles. Also es war viel dieser Standort frisst einen auf, aber es ist fantastisch. Also ich habe es nicht bereut, dass ich 2017 dann hier in den Vorstand gegangen bin. Der Standort ist, ich sage immer, die Kirsche auf der Sahne auf der Cremetorte. Muss man wirklich sagen. Und alles das, was ich auf den 80 Standorten, von denen ich vorhin gesprochen habe, was ich da erlebt habe, was ich dort gelernt habe und was ich dort entdeckt und womit ich zu tun hatte, hier auf Zollverein, auf dem Welterbe, ist wie durch ein Brennglas fokussiert, alle Themen wirklich zu sehen. Im Scheitern wie im Gelingen. Und man kann viel daraus lernen. Und es ist ein faszinierendes Welterbe. Und ich habe mir damals, als Werner Müller mich fragte, so für mich selber in der Entscheidungsphase so gefragt, Mensch, Hans-Peter, was ist eigentlich die Assoziation mit einem Welterbe? Was verbindest du mit Welterbe? Und ich habe die Augen geschlossen, habe so überlegt, was hast du als Kind gedacht? Ich bin auf die Pyramiden gekommen. Ja, und die Pyramiden sind als Grabstätte geplant worden, sind zur Grabstätte geworden. Und wenn wir heute als Tourist hinfahren, sehen wir eine Grabstätte. Auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein kann ich wirklich sagen, das ist ein Ort des Wandels.
Und keine
Grabstätte. Das ist keine Grabstätte. Das ist ein Standort, der sich unglaublich entwickeln kann. Aber gleichzeitig die Historie in der Authentizität repräsentiert und auch sagt, was hier war, was war hier früher. Das war die innovativste, die größte Zeche der Welt. Manche sagen die schönste, wobei das ist nicht unser Claim, ich übernehme den nur. Es war damals der Bauherr, Gelsenkirchener Bergbau Aktiengesellschaft, die gesagt hat, den beiden Architekten Schupp und Kremmer, baut mir die schönste Zeche der Welt. Und ich nehme dann bei meinen Vorträgen, wenn ich Delegationen, ich habe immer das Beispiel, wenn man vor dem Haupteingang steht, dann sieht man rechts und links, man guckt ja auf den großen Doppelbock, auf den Förderturm, und rechts und links sind zwei Pförtnergebäude. Und von diesen beiden Pförtnergebäuden ist eins nie in Betrieb gewesen, sollte auch nicht. Ist nur der Ästhetik und der Symmetrie wegen gebaut worden. Solche Bauherren gibt es heute nicht mehr. Nee. Aber es hat zur schönsten Zeche der Welt geführt. Wobei ich, das möge man mir bitte verzeihen, als jemand, der aus dem Bergbau Familientradition kommt, sagt, das schönste Bergwerk ist natürlich das, was noch läuft. Aber da haben wir keine mehr. Muss man sagen, die Zeiten sind andere. Und vor dem Hintergrund ist Zollverein eine schönste Zeche.
2018 bin ich auch ans Telefon gegangen.
Genau.
So wie du das ja auch immer gemacht hast. Ja. Und in dem Augenblick konnte ich auch nicht Nein sagen, als du mich gefragt hast, ob ich nicht Lust hätte, den zweiten Grubenhelden-Store hier auf Zollverein zu eröffnen.
Ja, das stimmt. Das vor Augen, 2018 muss ich sagen, wir haben uns kennengelernt 2016. Da war ich noch bei der RAG, weiß ich noch, hast du mal mit dem Büro geguckt, auf Zollverein, aus dem Fenster geschaut. Und das hat mich, deine Energie, dein Optimismus, es ging ja gerade los, und den unbedingten Glauben, das wird ein Erfolg, hat mich wahnsinnig fasziniert. Jetzt bin ich ein paar Jahre älter. Da habe ich gedacht, mein Gott, den musst du unterstützen. Weil Mann des Wandels und nicht an alt hergebrachten Dingen festhalten, sondern wenn wir Bergbau stilllegen müssen, wenn diese Region im Wandel ist, dann brauchen wir Zukunft. Wir müssen Zukunft entwickeln, und so junge Menschen, die mit neuen Ideen, vielleicht auf alten Werten basierend, die muss man unterstützen.
So jung war ich nicht mehr, aber trotzdem danke.
Ja, schon deutlich war ein Unterschied. Und ich hatte in meinem gesamten beruflichen Leben immer wieder das Glück, dass ich Menschen hatte, die mich beschützt haben, die mich mal gehoben haben. Und da habe ich gesagt, das ist einfach lohnenswert. Ich habe alles erreicht für mich und den unterstütze ich. So, und als ich dann hier bei Zollverein die Chance erkannte, das passt gut zusammen, die Grubenhelden, ein so junges Start-up, weil mir ging es ja darum, ich will ja hier auf Zollverein nicht nur ein Vergangenheitsstandort sein und das zeigen, was hier früher war, sondern ich möchte hier gerne einen Zukunftsstandort entwickeln, ein Welterbe, was in einer gewissen Weise, ohne das Denkmal zu beschädigen, sozusagen im Wandel ist und ein Beispiel für Transformation und Zukunft ist. Und was gibt's da Besseres, war damals die Überlegung, als die Grubenhelden, die ausgehen vom Bergbau und von den Werten, sozusagen in die Zukunft gehen. Und das hat mich wirklich so fasziniert und so mitgerissen, dass ich gesagt habe, das unterstützt du mit. Und jetzt kam die Idee, wir haben hier drüben eine Ladenzeile sozusagen, wo Räume frei waren. Und dieser Standort hat im Jahr 1,6, 1,7 Millionen Besucher. Ich dachte, Mensch, das Kinder, den holst du hin.
Hast du gemacht.
Das war der Grund dann für den Anruf.
Hast du gemacht. Da saßen wir nebenan in deinem Büro. Und dann haben wir das alles dingfest gemacht und haben uns damals die Hand draufgegeben, da das nicht nur der Laden sein soll, sondern dass wir noch ein bisschen mehr draus machen. Und dann haben wir, schon 2 Jahre her, glaube ich, ne? Schon 2 Jahre her, die erste Grubenhelden Zollverein-Kollektion mit einer eigenen Fashion-Show. Also New York, Zollverein. Und also in der Regel geht es hoffentlich weiter so.
Ja. Also die Geschichte hatte ja noch, als wir uns 2016 kennengelernt haben, Gespräch, und dann nachher hier 2017, 2018 nochmal in Gesprächen, muss man das dem Zuhörer ja erklären, du bist Schalker.
Da wollte ich später erst drauf hinaus, aber es ist okay, wir können das Thema jetzt schon aufmachen.
Ich will das nur an dieser Stelle, ich mach's gleich wieder zu, aber ich muss das einmal ganz kurz, weil das schweißt ja auch zusammen. Auch in der, sag mal, wenn er die andere Farbe hat.
Du kannst ruhig sagen, welcher Verein du, wem du da zusagst.
Nein, ja, ist schon okay. Der Brusse sozusagen. Das hat auch nochmal, muss ich mal, in mir ausgelöst. Und weil da steckt ja Leidenschaft hinter. Und ich weiß, dass du physisch drunter gelitten hast. Und was, ich weiß noch, ich habe das Gespräch noch genau vor Augen, dass leider ganz viel von dem, was du prognostiziert hast, was Schalke angeht, auch eingetreten ist. Was ich zutiefst bedauere als Brusse, weil uns fehlt das Derby.
Ja, wir haben zumindest jetzt wieder ein kleines Derby. Ja. Aber wir tun hoffentlich jetzt alles dafür, dass wir immer wieder ein großes haben, tatsächlich so. Aber da haben wir das Fußballthema tatsächlich schon abgehakt, so, weil ich wollte da eigentlich noch ein paar Spitzen setzen, aber da bist du mir jetzt zuvor gekommen. Nö, das ist aber alles gut. Da können wir gerne nochmal aufwerten. Vielleicht sagen, dass du keine Ahnung von Fußball hast, aber das macht dich trotzdem sympathisch.
Die Verabredung, da will ich nochmal drauf zurückkommen, weil in der Tat ja, du gehst mit deinem Laden hier hin. Das war der erste Teil der Verabredung. Ich habe gesagt, und das hast du, war immerhin noch Corona dabei. Muss man die Zeit, hast du überstanden und wirklich Kompliment, du hast das gut gemacht, ihr habt das gut gemacht, wirklich klasse. Der zweite Teil war, du hast ja Kollektionen rausgebracht über einzelne Bergwerke zu gewissen Themen des Bergbaus. Wir haben damals 2018 bei mir im Büro uns die Hand drauf gegeben und haben gesagt, wenn wir hier mal soweit sind, wenn du soweit bist mit dem Startup und unternehmerischen Erfolg hast und es dir leisten kannst und wenn wir hier auf Zollverein sozusagen auch soweit sind, dann arbeiten wir an einer Zollverein-Kollektion. Und jetzt vor 2 Jahren hast du diese Kollektion rausgebracht. Wir haben eine gemeinsame fantastische Präsentation, eine Modenschau hier auf dem Standort gehabt.
Mega war das, cool.
Und jetzt gibt es eine UNESCO-Welterbe-Zollverein-Kollektion. Und auch das ist etwas, was ich sehr an dir schätze. Ein Mann, ein Wort.
Wir halten Wort.
Sozusagen, ja. Und ist nicht vergessen. Und es hat funktioniert. Das finde ich großartig.
Werte, die uns von zu Hause mitgegeben worden sind, wenn du aus Kohle geboren bist, aus dem Ruhrgebiet kommst, glaube ich. So. Da zählt ein Wort noch was.
Ja, ja, alles wohl wahr.
Jetzt guck mal ein bisschen in die Zukunft. Ich sehe dich ein bisschen sentimentaler. Bald ist Schicht im Schacht, zumindest offiziell. Wann kommt der Tag X?
Also, es ist der 31. Oktober. Ein von mir, und das ist eigentlich das, was ich mir immer gewünscht habe und was, wo ich das Glück habe, dass es mir auch gelungen ist. Ich habe gesagt, wenn ich mal aufhöre, möchte ich selbstbestimmt aufhören und möchte sagen, jetzt ist gut. Und das ist mir gelungen und mein Umfeld hat mir das auch erlaubt, sozusagen, sodass ich nicht, Noll, du musst jetzt gehen, sondern wenn das dein Wunsch ist, Noll, dann darfst du gehen. Und das war mein Wunsch und daher hört damit dann mein berufliches Wirken, was Wandel, was Transformation angeht, auf. Aber mich gibt es ja weiter.
Ja, Gott sei Dank.
Ich habe eine ganze Reihe von Ehrenämtern, die ich mit großer Leidenschaft begehe und mache. Und vielleicht gibt es noch andere Dinge. Also will damit sagen, ich höre nicht auf, was Tätigkeiten angeht und was Schaffen in der Region angeht. Aber der Zwang ist weg.
Das ist doch ein entspanntes Gefühl, oder?
Das ist, ich freue mich da sehr drauf. Ich glaube, die Familie auch.
Glaube ich auch.
So. Und
was wirst du vermissen? Wenn du jetzt so, so direkt aus dem, was ist das, was du vermissen wirst, wenn du.
Ja, die, wenn man hier hinkommt, weiß man morgens nicht, was abends alles bis dahin passiert ist. Es ist so vielgestaltig, so herausfordernd. Ja, also ob das kulturelle Dinge sind, ob es Besuche sind, ob ich sagte, kommt, sagt sich der Außenminister von Estland hier kurz zum Mittagessen an. Morgen kommt der türkische Botschafter hier hin. Das ist am Freitag entstanden. Also die Spontanität, die Vielfalt dieses Standortes, das Fordern, was kann man hier machen und die Möglichkeiten hier auch zu gestalten, das wird mir fehlen. Da bin ich von überzeugt. Auf der anderen Seite, es kommen andere Dinge hinzu und ich habe mich entschlossen, schon vor 4 Jahren, mich im politischen Ehrenamt zu betätigen, weil die Zeiten, ich habe gelernt, das gilt eigentlich für uns alle, für die Gesellschaft insgesamt, die Demokratie ist eine zarte Pflanze und es kommt auf uns an. Und in der Regel sind so Menschen wie ich, die in solchen beruflichen Verbindungen sind, ich will nicht sagen, sich zu schade, aber haben auch gar nicht die Zeit, die Möglichkeiten und engagieren sich nicht politisch. Das ist ein Fehler, weil damit überlassen wir es anderen und das ist gefährlich.
Wie zu viel Zeit haben, ja.
Deswegen muss ich wirklich sagen, ist das eines der Punkte, wo ich mich noch mal 4 Jahre engagieren möchte, im Ruhrparlament, hier beim Regionalverband und auch im Rat der Stadt Herne. Und einfach glaube ich, dass ich da mit meiner Erfahrung noch mal etwas einbringen kann und dann ist aber auch gut.
Also als ich mir die Frage gerade gestellt habe, war mir durchaus bewusst, dass du jetzt nicht die Füße hochlegst. Ich glaube, wer dich besser kennt und dich über Jahre kennt, und das tue ich ja mittlerweile, weiß, und wir haben heute nur einen Teil der Aufgaben angeschnitten, die du gemacht hast, aktuell machst und noch machen wirst. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns jetzt auch in deine Zeit hier auf Zoll fallen als Vorstandsvorsitzender mit dem 31. Oktober in Schicht im Schacht ist. Trotzdem, weiß Gott, nicht aus den Augen verlieren, sondern zum Einstieg schon gesagt, dass du einen großen Teil von Grubenhellen die letzten Jahre begleitet hast. Wir haben es hier ein paar Mal angesprochen. Bin durchaus dankbar dafür und weiß dich weiter an meiner Seite zu schätzen. Drück dir alle Daumen, weil ich glaube, das ist nicht einfach. Wir kennen alle die Leute, die da in Amt und Würden ausgetreten sind, die gerade so viel gemacht haben und so viel bewegt haben. Ich drücke dir und wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute für die Zukunft und ich freue mich auf den weiteren Austausch.
Danke.
Mit dir und vielen lieben Dank, dass du uns, also den Hörern und mir auf jeden Fall, ein bisschen was von deiner Lebensgeschichte bei meinem Kumpel und ich in der ersten Sonderfolge erzählt hast, so. Und mal gucken, vielleicht machen wir irgendwann nochmal zweite, wenn die Geschichte nach deiner beruflichen Karriere wie weitergeprägt wird. Ich bin gespannt und freue mich darauf. Hans-Peter, ganz lieben Dank dir.
Matthias, ganz herzlichen Dank. Ich drücke die Daumen und wir haben darüber gesprochen. Ich unterstütze euch gerne und bringe mein Netzwerk ein. Und da, wo ich helfen kann, tue ich das sehr gerne. Und ich freue mich schon aufs nächste Wiedersehen, Matthias.
Vielen lieben Dank und Glück auf,
Hans-Peter. Glück auf.